Willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Modern Leader. Wir haben ja das letzte Mal über die Folgen von toxischer Führung gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so richtig umrissen, was toxische Führung überhaupt ist und wer so die Menschen sind, die dahinter stehen. Und darum soll es heute gehen. Also zum einen, wer sind diese Leute, wie erkennt ihr sie und wie könnt ihr euch dagegen wehren? Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge von The Modern Leader. Bevor wir richtig starten, möchte ich dir ein paar Aussagen vorlesen. Und ich möchte, dass du dir mal überlegst, ob diese Aussage auf dich zutrifft. Du kannst für dich ja mal mitzählen, was stimmt und was nicht. Dass dir ein Fehler, dir lange nachdem du ihn gemacht hast, in der Arbeit immer wieder vorgehalten wurde. Du wurdest wegen einer Sache, die dir unangenehm war, bewusst bloßgestellt von einer Person. Du wurdest aufgrund von Ethnie, Alter, Geschlecht oder sexueller Orientierung in eine Schublade gesteckt, in der du dich nicht wohlgefühlt hast. Wichtige Informationen wurden dir deiner Meinung nach bewusst vorenthalten. Jemand aus deinem Team oder deiner Organisation ist dir in wichtigen Meetings immer wieder ins Wort gefallen, obwohl es da eigentlich keinen speziellen Grund dafür gab und du nichts Falsches gesagt hast. Obwohl du den Großteil eines Projektes erarbeitet hast, haben sich andere mit deinen Lorbeeren geschmückt. Du wurdest im beruflichen Kontext schon einmal angeschrien. Menschen haben im beruflichen Kontext schon einmal hinter deinem Rücken über dich schlecht geredet. Ja, jetzt kannst du mal überlegen, so für dich, wie oft hast du bei einer von diesen Aussagen Ja gesagt? Und je nachdem, wie oft du das gemacht hast, kannst du überlegen, wie oft du schon toxisches Verhalten erlebt hast. Weil all diese Verhaltensweisen könnte man prinzipiell als destruktiv, als toxisch empfinden. Und jetzt überleg auch mal für dich, was ist denn für dich eigentlich so toxisches Verhalten? Aber bevor wir jetzt speziell in das Thema toxische Persönlichkeiten oder toxische Menschen einsteigen, will ich mit dir eine Sache klären. Und zwar gibt es eigentlich toxische Menschen, so wie wir das häufig im Alltag verwenden, gar nicht. Weil wenn wir sagen, dass ein Mensch an sich toxisch ist oder eine Person an sich toxisch ist, dann sagen wir gleichzeitig, dass diese Person nicht wirklich veränderbar ist. Ja, weil sie ist ja dann fest, sie ist toxisch. Und überleg mal für dich in deinem Leben, wenn du auch mal zurückgehst, ob es eine Verhaltensweise gab, die du gemacht hast, auf die du nicht stolz bist oder für die du dich schämst. Und jetzt stell dir mal vor, Menschen würden dich nur auf Basis dieser einen Verhaltensweise beurteilen. Nicht schön, oder? Dieses kleine Experiment soll dafür helfen, dass wir uns alle bewusst werden, dass wir auch mal toxische Verhaltensweisen gezeigt haben. Ich habe das schon gemacht und ich bin mir ganz sicher, du hast das auch schon mal gemacht. So im Alltag stellen wir uns gerne mal hin und sind über den Personen, über den Menschen und sagen, wir sind ja die Guten, wir haben den richtigen Wertekompass, wir machen nichts Falsches und diese Person ist ein toxischer Mensch, die heute gelogen hat. Das führt zu einem Mechanismus, der heißt Othering in der Psychologie, also es bedeutet, die anderen sind schuld, ich selber bin nicht schuld an einer Situation und ich würde sowas auch nie machen. Wenn wir jetzt aber beginnen, das Verhalten der Personen als toxisch zu bezeichnen und nicht die Menschen selber, haben wir hier noch eine Möglichkeit einzuwirken, lösungsorientiert einzuwirken. Und wenn wir Menschen als toxisch bezeichnen, dann grenzen wir sie aus und das führt meistens dazu, dass sie ein Kreislauf in Gang gesetzt wird, der immer mehr dazu führt, dass Menschen immer schwieriger werden. Das gesagt, werde ich heute natürlich trotzdem über eine Person reden, einfach nur, um das ein bisschen bildlicher zu machen. Und das ist der Thorsten. Ich werde heute mal über Thorsten Toxic reden. Ja, also ich hoffe, dass du nicht selber Thorsten heißt. In dem Fall bist du nicht gemeint. Das ist einfach der erste Buchstabe, der da mit reinpasst. Thorsten ist ein Sammelsurium an Menschen, die mir in meinem Leben auch schon begegnet sind, die toxische Muster gezeigt haben. Und ich werde jetzt mal anhand von ihm durch diese Folge gehen. Also Thorsten, kannst du dir vorstellen, das ist jemand, der kommt zu deiner Grillparty, die du organisiert hast. Du hast eine Grillparty organisiert, du hast dir ganz viel Mühe gegeben, sehr viele Menschen sind eingeladen und du freust dich wirklich darauf. Und einer von den Menschen, die du vielleicht auch schon lange nicht mehr gesehen hast, der dir schon jahrelang ein bisschen auf die Nerven geht, aber der halt einfach dabei sein muss, ist der Thorsten. Und der Thorsten kommt vorgefahren mit seinem luxuriösen Auto, stellt sich mitten in die Einfahrt, obwohl das eigentlich nicht okay ist, aber er nimmt sich halt einfach so diese Berechtigung raus und kommt auf deine Grillparty, schnappt sich sofort das beliebteste Essen, das dasteht, kaut es und schaut dann so ein bisschen angewidert rein und sagt, naja, also den Salat, den Nudelsalat hast du ja noch nie so wirklich gut hingekriegt. Aber hallo, ich bin ja trotzdem da, ich bin trotzdem gekommen. Muss dir keine Gedanken machen. Und dann geht er so ein bisschen weiter, schaut, was so los ist, schaut, was man so auf den Grill tun kann. Und es schaut dann so ein bisschen enttäuscht rein und sagt, ja, gibt's hier nicht mal Steaks? Ja, es gibt ja nur diese Burgerbuletten. Ja, das hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ich wollte eigentlich richtige Steaks haben. Bin ich jetzt schon ehrlich gesagt eher enttäuscht, aber mei, bei dir hat man ja noch nie wirklich viel bekommen. Und Thorsten ist einfach so diese Art von Person, die versucht, mit diesen Verhaltensweisen dich runterzumachen. Gleichzeitig weiß er ganz genau, du hast dich gut vorbereitet. Das ist dir auch wichtig, dass deine Freunde sich wohlfühlen. Und das ist so ein Wunderpunkt, den er da gefunden hat. Und da ist er wirklich ein Experte darin, den zu finden. Und dann tritt er da richtig drauf. Also, wenn du nervös bist, ob es den Leuten gefällt, dann versucht er möglichst laut und möglichst aggressiv Menschen in diese Richtung zu manipulieren, dass sie sich eben nicht wohlfühlen. Er ist aber auch jemand, für ihn gelten Regeln nicht. Also er stellt sich in die Einfahrt, er nimmt sich einfach die Sache, die allen am besten schmecken. Meistens kommt er vielleicht auch eine Stunde zu spät, ja, weil er hat ja Wichtigeres zu tun. Er ist eher schon so ein egoistischer Typ. Und das ist eben Thorsten. Das wissen viele Menschen auch schon. Er ist auch sehr manipulativ tätig. Also wenn er von dir profitieren kann, dann meldet er sich ganz viel bei dir, dann ist er auch sehr, sehr nett zu dir. Und wenn er dann eine Zeit lang nicht mehr von dir profitieren kann, dann ist er plötzlich wieder weg. Und es ist ihm auch jedes Mittel recht. Also es ist ihm auch egal, wie es dir geht. Er ist auch sehr grenzüberschreitend, versucht dich zu Dingen zu drängen, wenn er einen Vorteil davon hat. Und das sind so typische, klassische, toxische Verhaltensweisen, die er an den Mann legt. Wenn du jetzt so jemandem in der Arbeit begegnet bist, dann werden dir vielleicht auch schon so die einzelnen Strategien bekannt vorkommen, die ich jetzt gerade sage, weil Thorsten, wenn er nämlich in der Arbeit ist, also Thorsten ist in der Arbeit und er hat jemanden, den braucht er, von dem kann er profitieren, dann macht er als allererstes eine Strategie, die nennt sich Lovebombing. Also er macht wahnsinnig viele Komplimente, er zeigt den Menschen, dass er was ganz Besonderes ist in seinem Dunstkreis, schenkt diesen Leuten ganz viel Zeit. Und dadurch fühlt man sich natürlich geschätzt, weil man das nicht so gewohnt ist. Nach einer gewissen Zeit nimmt er aber auch wieder diese Liebe in Anführungszeichen weg und wird plötzlich total kalt. Was jetzt passiert für einen Mechanismus bei Opfern von solchen toxischen Persönlichkeiten, man entwickelt so eine gewisse Sucht, weil diese Anerkennung ist ja etwas, das fühlt sich toll an, das ist etwas, was wichtig ist für den Selbstwert und man versucht dann unbedingt, diesen Selbstwert wiederherzustellen und das funktioniert natürlich nur durch die Anerkennung vom Thorsten. Und wenn der Thorsten nicht mehr da ist, und die Anerkennung von ihm nicht mehr da ist, fühlen wir uns schlecht. Deswegen suchen wir seine Anerkennung, machen uns total abhängig von diesem Menschen. Und das führt dann zu einer zweiten Strategie, die der Thorsten dann auch sehr, sehr gerne macht. Und das ist das Verschieben von Grenzen. Wenn er also merkt, man ist abhängig von ihm, dann beginnt der Thorsten nach und nach mehr von einem zu verlangen. Also zum Beispiel, wenn du Mitarbeiter bist von ihm, dann sagt er vielleicht mal, hey, kannst du diesen einen Tag mal eine Stunde länger bleiben? Bitte war nicht vereinbart und du ärgerst dich vielleicht auch kurz, aber dann sagst du, ja, okay, gut, bleibe ich halt so mal so eine Stunde länger. Und dann fragt er, ja, am nächsten Tag kannst du da auch nochmal eine Stunde länger bleiben. Kannst du diese Schicht übernehmen? Kannst du das übernehmen? Und es wird dann immer extremer, bis man irgendwann ganz viele Dinge macht, die er einem vorschreibt. Das sind vielleicht auch, dass man plötzlich Aufgaben übernimmt, die nicht abgesprochen waren. Nur dieses eine Mal als erstes. Und dann sagt er, hey, hast du doch beim letzten Mal auch gemacht. Und dann denkst du dir, ja, okay, stimmt. Und mei, dann mache ich es halt. Und das ist in Ordnung. Wenn man jetzt mit Thorsten auf Augenhöhe ist, dann wird er manche Strategien auch fahren, vor allem wenn man jetzt in einem Konkurrenzkampf zu ihm ist, wenn er sich gefährdet fühlt von jemandem, dann wird er dir ganz bewusst Informationen vorenthalten. Und dann in einem Meeting, wo diese Informationen gefragt werden oder gefragt sind, sagen, hey, hast du das nicht gelesen? Warum hast du das denn nicht gelesen? Ganz, ganz krass. Oder er wird zum Beispiel auch in so einem Meeting Suggestionen verwenden. Suggestionen, sagt man ja, suggest, also heißt eigentlich ein Vorschlag, aber er wird quasi so tun, als wäre eine Situation so, obwohl sie gar nicht so ist. Also zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich jetzt in einem Betrieb wäre mit lauter Psychologen und ich bin Wirtschaftspsychologe, dann wird er zum Beispiel sagen, ja, du als BWLer hast ja davon jetzt eh keine Ahnung. Ja, du weißt es ja eh nicht. Und wenn ich jetzt sag, ja, stimmt, ich bin ja im Vergleich zu dem Psychologen eher ein BWLer, dann werde ich vielleicht still bleiben. Aber ich bin ja eigentlich kein BWLer, sondern ich bin ja Wirtschaftspsychologe. Also hier wäre zum Beispiel so eine Suggestion, die aber sich bei den anderen festsetzt und wo ich dann plötzlich in eine Rolle gedrängt werde, in der ich gar nicht sein will. Was er jetzt auch macht, wenn er zum Beispiel einen Misserfolg hat. Also Thorsten und ich haben beispielsweise eine Rede, so ein Vortrag, und Thorsten ist nicht so gut in seinem Vortrag. Normalerweise sind solche Leute ja sehr gute Selbstdarsteller, aber in dem Fall ist er jetzt vielleicht nicht so gut. Und ich hatte ihn auch, und dann kommt er zu mir und sagt, ja, waren wir wohl beide nicht so gut heute. Oder wenigstens, du hast es ja heute ganz schön versaut, ne? Einfach nur, um seine eigene Leistung zu pushen und seinen eigenen Selbstwert zu erhöhen. Was ganz übel ist beim Thorsten, das ist eine Strategie, die nennt sich Gaslighting. Ganz, ganz übel. Gaslighting kommt von dem Wort Gaslicht, das hat jetzt nicht mit Gasraten zu tun, sondern wirklich Gaslight, das Gaslicht. Es gibt nämlich ein Theaterstück und in diesem Theaterstück spielt dieses Gaslicht eine ganz große Rolle. Da geht es nämlich um ein Ehepaar. Und der Mann, der verarscht seine Frau in diesem Stück ein wenig und der tut immer so, als würde er aus dem Haus gehen und dabei ist er aber immer im Dachstuhl und macht irgendwas, hat, glaube ich, seinen Job verloren und weil er da das Licht betätigt, flimmert das Gaslicht in der Wohnung ein wenig und das sieht dann seine Frau und die wundert sich immer, dass das Gaslicht so flimmert und denkt sich, oh Gott, hier sind ja irgendwelche Geister am Start und dann wird sie am Ende ganz verwirrt. Ja, das hat es mit dem Gaslight auf sich. Und dieses Gaslicht mit dem klassischen Wert hat das jetzt aber wenig zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man eben sein Gegenüber gezielt verwirrt, indem man Begebenheiten leugnet oder Begebenheiten erfindet, die gar nicht passiert sind. Also gehen wir mal zurück nochmal zu dieser Sache, dass wir sagen, der Thorsten, der hat uns über ein bestimmtes Thema nicht informiert und wir sind jetzt im Meeting. Und dann sagt er aber total selbstbewusst, hey, ich habe dir das doch gesagt, letztens in der Mittagspause, obwohl er es gar nicht gesagt hat. Und irgendwann, wenn du ein reflektierter Mensch bist, dann wirst du drüber nachdenken, wirst sagen, vielleicht hat es mir der Thorsten ja doch gesagt und ich habe einfach nicht zugehört. Und dann sagst du, ja, Thorsten kann sein, vielleicht habe ich wirklich nicht zugehört. Dann sagt er, ja, pass einfach beim nächsten Mal ein bisschen besser auf. Und dann wird er im nächsten Schritt dann auch solche irgendwelche Themen leugnen, die passiert sind. Zum Beispiel, du hast ihm etwas gesagt und dann sagt er, nee, hast du mir gar nicht. Ja, beim letzten Mal hast du dich ja auch schon getäuscht. Und irgendwann wird unser Selbstwert und unser Vertrauen in unsere Wahrnehmung so sehr geschädigt, dass wir uns selber halt die ganze Zeit hinterfragen und uns überlegen, kann ich mir überhaupt noch vertrauen? Und das wird irgendwann so schlimm, dass wir, dass Menschen manchmal auch da zum Psychologen deswegen gehen, sich hinterfragen. Und dabei steckt wirklich nur der Thorsten dahinter, der halt sagt, okay, ich verwirre ihn jetzt so lang, bis er nur noch meinem Urteil traut. Und dann habe ich ihn nämlich auch wieder in der Tasche und dann ist er emotional abhängig von mir. Ja, also das ist eine ganz schwierige Strategie des Gaslighting bei diesen toxischen Persönlichkeiten. Jetzt ist natürlich so die Frage, warum ist der Thorsten eigentlich so, wie er ist, der Thorsten toxic? Es gibt ganz viele verschiedene Gründe, sagen wir es mal so. Ich will es jetzt hier mal für den Podcast ein wenig abkürzen. Es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen, die das begünstigen. Wir haben ja am Anfang gesagt, Menschen sind nicht toxisch, sondern Verhalten. Aber es gibt natürlich bestimmte Persönlichkeitsvarianten, die eine gewisse toxische Persönlichkeit unterstützen. Und das ist die sogenannte dunkle Triade. Und diese dunkle Triade besteht aus drei Bereichen. Das ist einmal der Narzissmus. Vielleicht bist du ja ein Filmfan und hast mal Der Teufel trägt Prada gesehen und erinnerst dich an Miranda Priestly. Das ist damals so eine Chefredakteurin von der, ja, es soll eigentlich die Vogue sein, aber in dem Film hieß sie, glaube ich, irgendwie anders, diese Zeitschrift. Und es gibt niemanden, der für diesen ersten Persönlichkeitstypen von der Triade so klasse steht wie Miranda Priestly. Das ist nämlich der Narzissmus. Und Narzissmus bedeutet quasi die Überzeugung, dass andere dafür da sind, um einen zu bewundern. Narzissmus ist hier wirklich jemand, der von seiner eigenen Grandiosität und Besonderheit total überzeugt ist und dass es eigentlich niemanden gibt, der so gut ist wie jemand selbst. Das Interessante ist, dass diese Überzeugung, der liegt eigentlich eine ganz große Unsicherheit und Hilflosigkeit zugrunde. Also diese Menschen sind eigentlich total unsicher und das sieht man auch, weil sie gegenüber Kritik dann sehr extrem reagieren und das gar nicht abkönnen, gar nicht verstehen können. Deswegen ist auch Narzissmus so schwierig, damit umzugehen, weil diese Menschen, die können nicht selbst schuld sein bei etwas. Also die können das nicht einsehen und in deren Welt kann das auch nicht sein. Zu dieser dunklen Triade, ihr habt es ja gerade schon gehört, da gehören ja drei Themen dazu, gehört auch der Machiavellismus, das ist so diese strategische Komponente. Und die bedeutet so, der Zweck heiligt die Mittel. Also das sind Menschen, die wirklich versuchen, für ihren Erfolg über Leichen zu gehen. Symbolisch kann man da den Hauptcharakter von House of Cards immer dazu nehmen. Das ist jemand, der ja auch unbedingt ganz hoch an die Macht will und bereit ist, dafür wirklich über Leichen zu gehen. Das ist so diese machiavellistische Komponente. Und der dritte Teil ist die Psychopathie. Das sind Menschen, die haben wirklich gar keine Empathie, die haben gar keine, für die sind so andere Menschen eher so Objekte. Also die zu irgendetwas dienen müssen. Psychopathen sind auch, glaube ich, so die gefährlichsten aus dieser dunklen Triade, weil die halt auch immer auf der Suche nach irgendwelchen emotionalen Ups und Downs sind, damit sie halt sich selber trotzdem noch ein bisschen spüren. Und die wollen immer irgendwelche Stimuli haben. Also die wollen immer irgendwas Extremes, was passiert. Und das kann halt häufig auch in Gewaltexzessen sich äußern. Aber hoffentlich halt auch nicht so. Was ich jetzt sagen will, ist, dass wir alle einen Funken dunkle Triade in uns haben. Und es ist quasi eine Skala. Man kann jetzt nicht sagen, der ist ein Narzisst und der ist keiner, also schwarz und weiß, sondern es gibt natürlich diese Grautöne dazwischen. Also wir alle hören ja Kritik nicht gerne, aber je weniger gerne wir sie zum Beispiel dann auch hören, das wäre jetzt ein Faktor von ganz vielen übrigens, ein Faktor für Narzissmus. Wir alle sind natürlich selbstbewusst und denken, dass wir vielleicht auch was Besonderes sind, aber auf der Skala von 0 bis 10 gibt es halt dann da auch so den einen Unterschied. Deswegen spreche ich auch einfach gerne von narzisstischen Tendenzen. Und bei so Menschen wie dem Thorsten sind halt verschiedene Bereiche von dieser dunklen Triade stärker ausgeprägt. Das, was aber die größte Wirkung auf seine Persönlichkeit hat, ist der Mangel an Empathie. Und alle diese drei Aspekte von der dunklen Triade, also Narzissmus, Psychopathie, aber auch Machiavellismus, haben jeweils einen Mangel an Empathie. Und man kann natürlich auch alle drei Bereiche haben, also Psychopathie, Machiavellismus und Narzissmus, die fallen auch häufig zusammen. Und dann haben wir hier wirklich ein Problem. Übrigens, falls ihr euch fragt, wie oft kommt sowas vor, man spricht bei Narzissmus ungefähr bei 4%, von 4% der Bevölkerung. Ich habe auch mal von 1% gelesen, aber 4% ist so eine ganz realistische Zahl, wo man sagt, das sind Menschen, die starke narzisstische Tendenzen haben. Was macht jetzt so ein Thorsten mit einem Unternehmen, wenn der da ist? Im besten Fall gar nichts. Im schlimmsten Fall ganz viel furchtbare Dinge. Weil im besten Fall sind die Unternehmen so entwickelt, dass sie solche Persönlichkeiten gar nicht erst zulassen. Thorsten entspringt zu einer ganz ursprünglichen Version einer Führungskraft, nämlich zu einem Zeitpunkt, als es noch sehr stark um diese patriarchalischen Werte ging, der Ellbogen, wo man sich durchsetzen musste. Und also natürlich muss man sich heute auch noch durchsetzen, aber wo das so ganz stark im Vordergrund stand, dass man sich gegen die anderen durchsetzt. Und deswegen sind manche Thorstens auch noch da, wo sie sind, in ganz hohen Führungspositionen. Und im schlimmsten Fall befördern sie dann natürlich Leute, die auch so ähnlich sind wie sie selbst, weil sie sind ja die göttliche Schöpfung von allem. Also davon sind sie ja überzeugt. Und so ein Thorsten mit seinem Verhalten, also mit so diesem sehr egoistischen, manipulativen Lügenverhalten, wenn der das ausüben darf in der Position, in der er ist, kann es halt ganz schnell sein, dass Leute sagen, okay, wenn ich gegen den ankommen muss, dann muss ich mich ja auch so verhalten. Und immer mehr wird dann dieses Verhalten in einem Unternehmen akzeptiert und das Vertrauen sinkt natürlich, weil wenn man mehrere Menschen um sich rum hat, die dann lügen und manipulieren, dann vertraut man sich gegenseitig nicht mehr und das führt natürlich auch zu einer ineffizienten Zusammenarbeit, weil wir wissen ja, Vertrauen, psychologische Sicherheit, das sind alles wichtige Themen in einer Organisation. Und wenn wir so einen Thorsten haben, der das aber korrumpiert, dann haben wir hier ein Problem und dadurch entwickelt sich so eine Dynamik aus toxischen Personen in Organisationen, mit denen es einfach keinen Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Also im Idealfall wird es gar nicht durchgelassen und gar nicht zugelassen und dieses toxische Verhalten wird schnell unterbunden. Ansonsten macht sich dieses System selbstständig, Vertrauen baut ab, emotionale Bindung leidet und wir haben sehr, sehr ineffiziente Unternehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir mit solchen Personen wie Thorsten umgehen? Und bevor man in diese klassischen Anweisungen geht, wollen wir als erstes mal schauen, was wollen wir denn eigentlich erreichen mit dem Thorsten? Und das, was wir erreichen wollen, ist, dass wir solche Menschen wie ihn erkennen können und ihn vielleicht auch unterscheiden können von einem normalen Verhalten. Weil es gehört ja auch immer dazu, dass wir uns selber auch reflektieren und uns überlegen, war das jetzt echt ein toxisches, manipulatives Verhalten oder war es vielleicht einfach nur eine konstruktive Kritik? War das einfach nur jemand, der mir seine Meinung gesagt hat? Lieg ich vielleicht falsch? Das gehört ja auch dazu, dass wir das tatsächlich erkennen können. Damit im Einklang steht natürlich, dass man nicht selbst zu so einem Thorsten wird, der dann sagt, ja, wenn jemand unfair spielt, muss ich ihm auch unfair spielen, dann werde ich halt selber auch eine toxische Persönlichkeit. Ist halt so, so ist die Welt. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also hoffe ich zumindest. Dann ganz wichtig, dass man aber auch seine eigenen Grenzen verteidigt, also nicht selber toxisch wird, sondern seine eigenen Grenzen verteidigt. Aber auch bei Thorsten eine Eskalation versucht zu verhindern. dass man versucht, wirklich auch souverän zu bleiben in den Situationen und dass man auch für sich selbst die Folgen gering hält, also dass man keinen Schaden nimmt. Das sind so die Themen, die man sich vornehmen sollte für diese Sache. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das machen? Und da habe ich dir heute 6 Schritte mitgebracht zum Umgang mit diesen toxischen Persönlichkeiten. Schritt 1 dafür ist die sogenannte Reflexion. Also in sich gehen, sich überlegen, ist mein Gegenüber jetzt wirklich toxisch? Und das hilft eigentlich ganz gut, wenn man sich eine Überlegung macht. Wenn ich mit diesem Menschen bin, fühle ich mich danach dann energetischer oder eher leerer? Habe ich das Gefühl, der nimmt mir Energie oder der gibt mir Energie? Das ist vielleicht ein ganz gutes Bild. Gleichzeitig aber auch, ist es auch anderen Menschen bewusst, haben die ähnliche Erfahrungen mit dieser Person auch gesammelt? Vielleicht auch mal fragen. Das ist eine ganz gute Sache. Dann ist dir vielleicht auch irrationales Verhalten von dieser Person aufgefallen? Also was du gar nicht nachvollziehen kannst und wo du auch wirklich gar kein Verständnis für finden kannst? Hast du das Gefühl, du wurdest mal manipuliert und du begibst dich in irgendeine emotionale Abhängigkeit? Und vielleicht ist dir auch schon so die ein oder andere Strategie, die ich davor gesagt habe, aufgefallen. Und wenn ja, dann kannst du vielleicht mal vorsichtig sein. Übrigens, jetzt, der nächste Schritt heißt jetzt nicht, ich muss ihn verändern, weil, oder sie verändern, weil das ist kaum möglich. Ja, da scheitern zum Teil auch Therapeuten dran. Also dieser Gedanke von, ich habe jetzt entdeckt, das ist jetzt jemand, der toxisches Verhalten zeigt, ich versuche diesen Menschen jetzt zu verändern, passiert wirklich selten, dass man diese Leute selber verändern kann. Das Einzige, was man beeinflussen kann, ist das eigene Verhalten und deswegen gehe ich auch darauf. Dann Schritt 2 ist das Emotionsmanagement. Wenn du so einem Menschen gegenüber sitzt, dann willst du nicht dich von ihm triggern lassen, weil das ist nämlich genau das, was diese Person erreichen will. Die will einen triggern, die will einen provozieren, weil wenn wir nämlich provoziert sind, dann sagen wir dumme Dinge und dann rasten wir vielleicht aus und dann geben wir dieser Person Futter, die es verwenden kann, um sich selber wieder in die Opferrolle zu drängen und darzustellen. Und was man machen kann für so ein Emotionsmanagement, das ist, dass man tagtäglich mal versucht, sich in Achtsamkeit zu üben. Also Bauchatmung, Meditation, weil genau hier ist das, was wir mit Achtsamkeit machen, dass wir versuchen, einen gewissen Platz zwischen Reiz und Reaktion zu bringen. Und wenn wir einen Platz zwischen Reiz und Reaktion haben, dann merken wir den Reiz, der von dieser Person ausgeht, also das, was uns gerade provoziert, das, was da, dieser Stressor, der da ist, und wir können nochmal kurz überlegen, bevor wir ausrasten. Also können dann nochmal sagen, okay, entweder ich raste jetzt aus oder ich schenke es mir vielleicht auch einfach und gehe. Also das ist ein zweiter wichtiger Punkt, dieses Emotionsmanagement. Vielleicht auch, wenn ihr gerade mit dieser Person seid und ihr seid gerade sehr provoziert, einfach kurz die Augen zu machen, einatmen in den Bauch, ausatmen und erst dann die Entscheidung treffen, die ihr macht. Also einatmen 4 Sekunden, ausatmen 4 Sekunden und erst dann. Und das hilft so ein bisschen, einen Platz zwischen Reiz und Reaktion zu bringen. Ich weiß aber, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist und auch das muss man sehr, sehr lange üben und testen. Und Emotionsmanagement kann man vielleicht auch mal gegenüber anderen Situationen mal testen, wo man vielleicht nicht so gefährdet ist. Dann der Schritt 3 ist die sogenannte Deeskalation. Also Deeskalation, wenn man sich die Person anschaut, die vor ihm sitzt, man will ja möglichst den Schaden gering halten. Und wenn ich jetzt diesen Menschen nicht ausweichen kann, ja, das wäre natürlich die beste Möglichkeit, wenn man den Kontakt zu diesen Personen vermeiden kann. Aber wenn man den nicht ausweichen kann, dann kann man vielleicht versuchen zu deeskalieren. Und Deeskalation kannst du dir so vorstellen, das bedeutet, ich versuche, mein Gegenüber nicht zu triggern, weil die rasten ja dann total schnell aus. Also das bedeutet, Kommunikationsregeln beachten, mehr Ich-Botschaften bringen, als Sätze mit du zu beginnen. Du machst das immer falsch. Du bist ein Idiot. Du hast mich angelogen. Sondern wirklich mit Ich-Botschaften beginnen. Ich habe das Gefühl, das, was du mir letztens gesagt hast, war nicht so ganz die Wahrheit. Und auch solche Dinge wie immer und nie vermeiden, im Idealfall. Und worauf man natürlich auch achten kann, ist, dass man den Selbstwert von dieser Person, weil der ist ja sehr fragil, wir erinnern uns an die narzisstische Persönlichkeit, die ist eher fragil. Und deswegen, wenn wir den Selbstwert irgendwie verletzen, dann wird uns das um die Ohren fliegen. Daher wirklich hier versuchen, möglichst dem Menschen zugestehen, dass er ein ganz toller ist oder dass wir ihn nicht verlassen und dass wir in seinem Team sind. Also das ist etwas, was so eine Deeskalation fördert und was so eine Eskalation vermeidet, wenn wir ihm immer das Gefühl geben, wir sind Teil des Teams, wir sind da, er muss sich keine Sorgen machen, wir sind nicht der Feind. Ja, und wenn man immer in diesem Frame handelt und das auch immer mal wieder sagt, dass man ja miteinander ist und dass da keine Gefahr ausgeht, dann ist man auf der sicheren Seite. Schritt 4 ist dann die sogenannte Absicherung und da kann ich auch einfach nur sagen, Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation. Also wenn zum Beispiel sowas wie Gaslighting passiert und ihr habt schon das Gefühl, das ist ein Mensch, der könnte gefährlich sein, dann versucht wirklich Gespräche, die ihr miteinander habt, Meetings, immer festzuhalten, Protokolle zu führen, Tagebücher zu führen, wo ihr bestimmte Dinge einfach mitschreibt. Sichert euch da wirklich ab und habt das immer griffbereit und holt es wieder raus, weil ansonsten fangt ihr irgendwann an eurer Psyche zu zweifeln und hinterfragt euch zu stark und das ist nicht gut, das ist auch nicht gesund. Dann Schritt 5, natürlich Grenzen setzen und zwar sofort, wenn es passiert. Wenn er sowas beginnt wie, nee, das habe ich damals gar nicht gesagt, wirklich bei der kleinsten Grenzverletzung einschreiten. Das ist anstrengend, das weiß ich, mit solchen Personen, weil das halt echt häufig passiert, aber direkt einschreiten und sagen, doch, das hast du gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Wenn so etwas passiert, dass die Person etwas macht, was ihr nicht wollt, dann hier wirklich sagen, wieder Ich-Botschaft deeskalieren, ich will nicht, dass du das machst. Das tut mir weh, wenn du das machst. Ich schätze das nicht, wenn du das machst. Ich würde mir wünschen, dass du das nicht mehr machst. Hier der klügere Teil zu sein, moderieren und vielleicht auch diese Person so ein bisschen wie so dieses kleine tobende Kind sehen, dass man dann einfach wieder zur Vernunft bringen muss. Drüber stehen. Bei so einem kleinen Kind würde man ja auch nicht beschimpfen, da würde man auch nicht ausrasten, sondern einfach so ein bisschen auf den Kopf tätscheln und sagen, nee, Thorsten, das hast du nicht so gesagt letztens. Oder nee, Thorsten, das habe ich dir gesagt, ich habe ja hier die Mail. Ja, ich kann dir das ja auch beweisen, weil wir erinnern uns, absichern, dokumentieren. Ganz wichtiger Punkt. Und bei Schritt 6 ist ganz wichtig, dass man auch konsequent bleibt in diesen Themen. Es gibt manchmal so Tage, da hat man keinen Bock, Grenzen zu setzen, weil es anstrengend ist. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch manchmal keinen Bock, Grenzen zu setzen, weil es einfach anstrengend ist. Man will die Diskussion dann nicht und dann sagt man, ja Mensch, dann mache ich es halt. Dann hat er jetzt halt mal recht, der Thorsten, dann ist es halt mal so, Hauptsache, ich muss mich heute nicht mit ihm rumstreiten. Bitte nicht in diese Falle treten, weil wenn es einmal passiert, dann ihr erinnert euch, dann wird gesagt, ja, das letzte Mal hattest du doch da auch nichts dagegen. Und dann ist man wieder in dieser Falle, wo man dann sagt, ja, stimmt eigentlich, beim letzten Mal habe ich sie mir auch durchgelassen. Und dann hat man wieder ein großes, großes Problem und das macht einfach gar keine Freude, gar keinen Spaß, mit solchen Personen umzugehen. Ja, also im Großen und Ganzen war es das. Ich habe hier noch einen kleinen Bonuspunkt und das ist mir ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu erwähnen, wenn ihr nämlich jemanden seht, der toxisches Verhalten erdulden muss, dann versucht vielleicht einzuschreiten. Häufig denken wir, das betrifft uns nicht, bis wir dann selber Teil von diesem Kreislauf werden und dann selber betroffen sind. Häufig wollen wir uns dann raushalten, aber wenn ihr klar seht, da geht's jemandem nicht gut, da wird gegen jemanden vorgegangen und das ist auch unfair, dann versucht hier wirklich euch auch zu engagieren, Courage zu zeigen und zu sagen, hey, nee, ich habe das auch mitgekriegt, dass der dich informiert hat, das stimmt schon, das ist schon richtig. Ja, weil denkt euch einfach mal, vielleicht seid ihr die Nächsten, denen sowas passiert, die manipuliert werden. Und dann hofft ihr auch, dass die Leute sich nicht einfach raushalten, sondern dass euch jemand vielleicht zur Seite springt und dabei ist. Natürlich auch in dem Fall nur, wenn ihr überzeugt seid, dass ihr Zeuge wart und dass ihr das wisst und dass euch das auffällt, wenn sich jemand so verhält. Ja, und jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Bisschen länger die Folge heute. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem ganz viel Freude bereitet. Dieses Thema ist natürlich riesengroß. Ich könnte wahrscheinlich 10 Folgen drüber machen. Aber ich wollte einfach eine sehr, sehr praktische Folge machen, die euch ein bisschen Handwerkszeug an die Hand gibt. Ich wollte weder tief jetzt in Persönlichkeitsstörungen rein. Und liebe Psychologen, ich weiß, es gibt ganz viele Formen von Narzissmus, es gibt ganz viele Formen von Machiavellismus und Psychopathie und das ist alles nicht so einfach, wie ich es heute runtergebrochen habe. Trotz allem wollte ich es einfach sehr prägnant und sehr didaktisch auf den Punkt bringen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch gerne The Modern Leader. Da freue ich mich sehr drüber und lass mir auch gerne eine Bewertung da. Und wenn du Feedback hast, dann schreib mir die gerne an hello@modernmind.de. Vielen Dank dafür. Und wenn du dir jetzt eine persönliche Beratung von mir wünschst, dann bewirb dich doch gerne unter modernmind.de/Termin. Da bekommst du ein persönliches Beratungsgespräch mit mir und wir werden mal schauen, ob du dich dann auch für eine Zusammenarbeit mit mir eignest. Ich freue mich auf dich.